Werbung. Das Wetter wird immer besser, die Temperaturen werden immer freundlicher, das Training verlagert sich wieder endlich nach draußen und die Formkurve steigt und ich hoffe auch die Vorfreude auf die ersten Rennen. Und Flo, du hast ja nicht nur an deiner Form, an deiner Fitness gearbeitet die letzten Wochen, du hast auch bei deiner Ausrüstung ein bisschen was verbessert oder erneuert.
Ja, ich habe mir jetzt zusätzlich zur normalen Frameback, die ich schon gehabt habe, von Cyclite die Frameback XT geholt. Die ist ein bisschen länger, bietet ein bisschen mehr Platz und gibt mir dann die Möglichkeit, dass ich hinten die Arschrakete noch ein bisschen kleiner zusammenfällt. Weil obwohl sie nicht viel schwingt von Cyclite, weil sie dieses Anti-Schwingungssystem hat, ist es trotzdem immer angenehmer, je kleiner die Arschrakete ist. Und ich habe das Glück, ich habe einen recht großen Rahmen. Da geht die Frameback XT gut rein, der Länge nach, und ich habe trotzdem noch genug Platz für die Trinkflaschen.
Der Vorteil ist ja mitunter, weil du in die Frameback leichter zugreifen kannst, auch während der Fahrt, wo es bei der Satteltasche eben nicht geht.
Genau, und jetzt habe ich da noch ein bisschen extra Volumen, ein bisschen mehr Platz und deswegen habe ich mich für die Frameback XT entschieden. Den Link zu Cyclite findet ihr in den Shownotes, beziehungsweise ich sage einfach schnell kurz durch, cyclite.cc.
Und wo ihr die ganzen Cyclite-Taschen und das volle Sortiment, also nicht nur das Setup vom Flo, sondern Cyclite bietet ja noch viel, viel mehr. Wo ihr das auch bestellen könnt, ist auf meiner Website, in meinem Shop auf www.ultracyclingshop.com.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast aus dem Studio.
Mit Christoph Strasser
und Florian Kraschitzer.
Wir haben jetzt überlegt, welches coole Intro nehmen wir heute, und du hast gesagt, du hast eine super Idee.
Nein, ich habe gesagt, ich habe eine Idee.
Aber wir sitzen heute wieder mal im Studio gemeinsam, was wir schon längere Zeit nicht gemacht haben.
Ja, das erste Mal seit dem Live-Podcast im gleichen Raum.
Richtig, ja. Wie war der Live-Podcast für dich, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst?
Ja, war schon cool. Also ich war am Anfang schon wieder nervös. Irgendwie nervöser als das letzte Mal, weil ich irgendwie so von dem Thema nicht ganz überzeugt war, weil beim letzten Mal war es klar, da haben wir ein Radrennen gehabt, darüber kann man leicht und stundenlang reden. Diesmal haben wir jetzt so kein klares Thema gehabt für mich, deswegen war ich sehr nervös. Wir haben dann eh die Zeit gut umgebogen, beziehungsweise wir sind eh gut ins Reden gekommen und das war kein Problem, aber ich war doch ein bisschen nervös vorher.
Ja, es ist echt witzig. Bei so einem Live-Podcast oder generell ein Podcast ist halt meistens großteils spontan. Wir haben ein paar Notizen, ein paar Ideen, aber was dann wirklich rauskommt, kann man vorher nicht wissen. Und irgendwie ist es halt so, jede Podcast-Aufnahme ist irgendwie was Einmaliges. Die kann man nicht reproduzieren. Die wird nicht wie ein Theaterstück oder wie ein Musikkonzert immer wieder sehr ähnlich abgespielt, sondern ist wirklich jedes Mal neu und passiert dann nur einmal. Und deswegen, glaube ich, ist es auch für Leute, die zuschauen und zuhören, kommen auch interessant, weil es ist irgendwie was Spezielles, bei so einem Podcast dabei zu sein.
Ja, sowohl im Publikum als auch auf der Bühne. Und das ist eh schon, glaube ich, das super Stichwort. Wir sind stolz, verkünden zu dürfen, dass wir einen weiteren Podcast-Termin für 2025 schon fixiert haben.
Und zwar in München, im Schlachthof, wo ich mich zwar überhaupt nicht auskenne, aber mir ist gesagt worden, dass das eine super schöne, große, lässige und atmosphärische Location ist.
Und viele freie Sitzplätze hat, was natürlich auch ein bisschen den Druck erhöht.
Am 31. Oktober, gell, hast du das schon gesagt?
Ja, nein, das habe ich nicht gesagt, aber ich weiß es schon, es steht schon in meinem Kalender. Zu Halloween. Vielleicht kann man dann danach noch ein bisschen Trick-or-Treating gehen in München.
Wäre gute Idee, ist es, wenn man Süßes oder Saures erfragt?
Ganz genau, ja. Ja.
Karten gibt es auch schon auf Eventim oder auf Ultracycling Shop und wir werden da sicher noch ein paar Updates dazu geben, weil es ist noch über ein halbes Jahr bis dorthin Zeit. Wir haben noch viel Zeit, dass wir uns ein Thema überlegen, dass wir uns überlegen, wen wir einladen. Und vielleicht gibt's bis dorthin ein paar Fails, ein paar, ja, lustige Anekdoten. Da wird sicher einiges zusammenkommen.
Ja, nur noch einmal, damit es auch reinbrennt in eure Gehirne. 31.10. Schlachthof München.
Wir wollen heute über was reden, was glaube ich sehr interessant wird, hoffentlich.
Aber zuerst, es brennt mir schon so unter den Nägeln. Wir sind jetzt seit einer halben Stunde da im Studio und haben es so krampfhaft versucht, irgendwie Smalltalk zu vermeiden, damit die guten Geschichten nicht schon vorher erzählt werden und wir dann nicht im Podcast nicht mehr wissen, worüber wir reden sollen, nachdem wir uns jetzt schon so lange nicht mehr gesehen haben. Ich muss jetzt einfach damit beginnen, wie hat dein Training gestern ausgeschaut?
Schmerzhaft. Ich habe jetzt am Wochenende 3:20 All-Out fahren müssen. Das war sozusagen eine kleine Überprüfung, ob der Trainingsfortschritt passt. Da hat mir mein Trainer, der Max, aufgetragen, 20 Minuten alles zu geben. Und das tut halt richtig weh. Aber ich bin mit kurzer Hosen gefahren und das hat natürlich die Moral deutlich erhöht.
Ich frage deshalb, weil ich dich gesehen habe, aber du mich nicht. Und jetzt, wo du...
Habe ich dich überholt?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Der Lukas ist mitgefahren.
Ja, das
habe ich. Die Anna Kofler ist mitgefahren und die Anna hat selbst in der Walle trainiert. Der Lukas ist in den 20 Minuten auf meinem Windschatten gefahren und am Ende vom 20 Minuten in der Walle hat er gesagt, du, ich glaube, wir haben den Flo überholt. Und ich habe gesagt, ich glaube nicht, ich habe niemanden gesehen, ich habe nur verschwommen gesehen.
Ja, ich glaube, dass du nichts gesehen hast. Also ich wollte ja eigentlich das einleiten mit, ich habe ihn Lukas beim Motortraining gesehen, weil er hat sich hinten bei dir reingeklemmt. Er ist ja doch deutlich kleiner und schmaler als du. Es hat echt wild ausgeschaut. Und nachdem ich nicht annimm, dass du durch von Leuten durchgefahren bist in deinem Effort, sondern erst noch von Leuten angefangen hast, war das noch relativ früh. Das heißt, da dürfte noch ordentlich Druck am Pedal gewesen sein.
Der Lukas sagt, da ist jemand gefahren, schwarzes gewohnt.
Ja.
Dein rosarot-lila färbiger Pockhelm. Und ich habe gesagt, ja, möglich, aber ich glaube, der Flo hätte geschrien oder hätte es irgendwie bemerkbar gemacht oder vielleicht ist es an mir gelegen, dass der Fortwind so laut war. Es war sehr windig an dem Tag.
Es war extrem windig. Aber ja, es war total lustig. Ich bin auch im Murtal-Intervalle auf und ab gefahren. Ich war gerade in einer Intervallpause und dann sind sie an mir vorbei. Ich habe kurz gezuckt und dann haben wir gedacht, na, das ist es mir echt nicht wert, da jetzt mich hinten reinklemmen. Ich habe nicht gewusst, was du vorgehabt hast. Und dann haben wir gedacht, ah, weißt du was, lass sie fahren. So wichtig ist mir auch nicht. Da ist mir die 10 Minuten Intervallpause, die ich gehabt habe, die war mir viel mehr wert, die war mir echt wichtig, die habe ich ausgekostet.
Welche Intervalle hast du fahren müssen?
3x20 Minuten Sweet Spot und selbst wenn ich gerade im Intervall gewesen wäre, mein Sweet Spot ist glaube ich nicht bei deinen 20 Minuten All Out, das wäre sich sowieso nicht ausgegangen.
Ja, ich habe die 400 noch nicht geknackt. Das ist immer ein Zeichen, wenn ich 20 Minuten über 400 Watt fahren kann, dass ich super in Form bin. Aber jetzt ist halt März und insofern bin ich gut im Plan. Aber es war trotzdem zügig, weil es war, glaube ich, 46 km/h Durchschnitt. Und
es war ja ungewöhnlich fürs Murtal. Es war ja, der Wind ist ja Süd-Nord gegangen, oder? Es war ja...
In dem Moment war Rückenwind, ja.
Es war ja Rückenwind da. Das war ja ganz komisch. Aber ja, deswegen. Aber mir kommt vor, es ist nicht so besonders. Ich glaube, gestern, also wir nehmen am Montag auf, gestern war Sonntag und ich glaube, es war ganz Graz auf den Beinen und auf den Fahrrädern. Es war ja unglaublich, was los war. Es war echt der erste richtig schöne Tag. Es waren so viele kurz unterwegs. Ich nicht, weil ich bin schon um 9 losgefahren. Ich habe das Haus schon um 9 verlassen. Da war es noch ein bisschen kälter.
Dafür hast du Fotos gepostet von den ersten Salzkrusten.
Ja. Also ich bin noch mit Langarm-Trikot gefahren, aber mit kurzer Hose und ja, also es waren 3x20 Minuten Sweet Spot und ich habe dann ordentlich geschwitzt, ja.
Haben wir jetzt schon gesagt, was das Thema für heute sein soll?
Nein. Vielleicht kannst du das unseren Hörerinnen auch sagen und nicht nur mir.
Wir möchten heute über mentale Stärke reden und über Vorbereitung, was man, also nicht aus der Sichtweise, was man tun kann oder was man theoretisch mit mentaler Stärke verbinden kann und wie wichtig das alles ist, das wissen viele, das weiß man, das wird ja oft besprochen. Wir wollen eigentlich heute drüber reden, wie wir zwar uns vorbereiten auf eine Saison, auf ein spezielles Rennen, wie wir uns vorbereiten, dass es unterwegs einmal schwierig werden wird, dass schwierige Phasen kommen werden und dass man da quasi trotzdem den Fokus behält hat.
Genau, das ist die grobe Outline und ich glaube...
es passt ja super zu dem, was wir gerade geredet haben, weil körperliches Training ist trotzdem die Basis. Der stärkste Kopf hilft dir nichts, wenn du körperlich nicht ein Level hast, das dich dazu, das es dir ermöglicht, eben deine gewünschte Leistung abzurufen.
Da geht's um jedes Level. Also es ist nicht nur so, dass man unbedingt die 20 Minuten 400 Watt durchhalten muss, sondern egal auf welchem Level man ist, man braucht halt einfach ein gewisses Fitnesslevel, um seine an das Fitnesslevel angepassten Ziele auch zu erreichen. Ja. Also es ist jetzt gerade und wir werden dann vielleicht später dazu kommen. Ich habe mich dem selbst auch schon das eine oder andere Mal schuldig gemacht. Es ist halt auch irgendwie so ein Trend gerade, untrainiert, unvorbereitet, irgendwelche sportlichen Herausforderungen auf sich zu nehmen. Und ja, das ist nicht das, was, glaube ich, wir zwar unter mentaler Stärke verstehen. Also untrainiert an Marathon laufen ist möglich, erfordert sich auch eine gewisse Art von Überwindung und mentaler Stärke, aber über das reden wir heute nicht.
Ich würde gern drei Aussagen einmal so in den Raum werfen, damit wir da ein bisschen reinkommen und einmal konkret werden. Also das sind Dinge, die ich mir selber so im Laufe der Zeit überlegt habe, die mir irgendwie teilweise bewusst worden sind und der, wenn ich jetzt zum Beispiel für einen Vortrag eingeladen wäre in einer Firma oder in einem Unternehmen, da geht es auch ganz oft um die Themen, wie man mit Rückschlägen umgeht, wie man sie mental motivationstechnisch auf was vorbereitet. Und da ist mir ganz wichtig zu betonen, dass erstens mentale Stärke nicht ist, dass man mehr aus sich herausholt, als man eigentlich kann. Weil das ist halt ja ein beliebter Spruch, vielleicht ein Kalenderspruch. Das hörst in den sozialen Medien immer wieder, dass du Sachen, die du eigentlich nicht schaffen kannst, doch schaffen kannst, wenn du mental stark bist. Das glaube ich nicht. Ich finde, mentale Stärke ist, wenn du am Tag X, also an dem Tag, wo Start ist, wo Wettkampf ist, wo es darum geht, die Leistung zu bringen, wenn du an dem Tag 100% von deinem Leistungspotenzial abrufst, aber sicher nicht mehr als 100%, weil es geht einfach nicht. Dann, zweitens, mentale Stärke ist nicht zu denken, dass das schon gut gehen wird, im Sinne von, ich bin ein positiver Mensch, ich denke positiv, es wird schon nicht schief gehen, ich glaube daran, dass ich gut durchkomme. Ich finde, das ist eher naiv, kann natürlich auch funktionieren, aber ich finde, für mich persönlich kann ich mentale Stärke empfinden, wenn ich am Start stehe und weiß, egal was passiert, ich bin auf alles vorbereitet, mich kann nichts umhauen, mich kann nichts aus der Ruhe bringen. Und das dritte Leitmotto für mich ist, ob du aufgibst oder ob du durchhältst, das ist wirklich Kopfsache. Aber wie schnell du bist, das ist eine Fitnessfrage.
Ja, die drei kann ich, glaube ich, unterschreiben. Und das ist halt einfach dein Zugang dazu. Und meiner auch ein bisschen, dass man einfach physikalische Realitäten nicht mit mentaler Stärke wegdenken oder überwinden kann. Ja. Es ist einfach so, ich kann mir noch so sehr wünschen oder ich kann noch so mental stark sein. Ich werde, wenn ich morgen rausgehe, nicht 20 Minuten mit 400 Watt fahren können. Das ist einfach schlicht nicht möglich. Ja, da kann ich 100 Jahre Mentaltraining machen und mental der stärkste Mensch der Welt sein. Das ist einfach nicht möglich. Diese Leistung kommt aus körperlicher Leistung und die kommt von jahrelangem harten Training und natürlich Talent. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Aber mentale Stärke bewegt sich immer in dem Rahmen, in der man körperlich leistungsfähig ist. Also das kann man einfach nicht überwinden. Das ist, glaube ich, uns beiden ein Anliegen, das auch so klar zu definieren.
Ich glaube, es gibt manchmal ein Missverständnis, beziehungsweise ist es halt bei verschiedenen Sportarten ganz anders. Ja, es gibt oft Beispiele, zum Beispiel der entscheidende Elfmeter im Fußball. Natürlich, klarerweise, jeder, der dort in einem großen Endspiel oder in einem entscheidenden Spiel antritt, ist natürlich ein großartiger Fußballer. Und jetzt kommt es darauf an, bist du in dem Moment stabil genug, ruhig, fokussiert oder nervös und die Nerven versagen? Kannst du in dem Bruchteil dieser Sekunde quasi das einfach jetzt bringen? Das hat aber im Ausdauersport irgendwie ganz andere Gesetzmäßigkeiten, weil du geht's halt wirklich um lange Zeit, Energiebereitstellung, Laktatspiegel, muskuläre Leistung, Kalorienaufnahme, da kommen so viele Faktoren zusammen. Das ist nicht wie zum Beispiel vielleicht auch im Tennis, wenn du den entscheidenden Aufschlag hast, machst du einen Doppelfehler oder machst du ein Ass. Da ist es wirklich ein Sekundenbruchteil, wo du alles abliefern musst, wo sich alles entscheidet. Aber im Ausdauersport sind eben andere Gesetze gültig.
Aber selbst beim Tennis oder beim Fußball ist es so, dass jeder Fußballprofi und jede Fußballprofi, die sich hinstellt, an den Elfmeterpunkt, an Ball, Elfmeter ins Tor befördern kann. Wenn ich dort stehe, weiß ich nicht, ob ich 99 von 100 trifft. Wahrscheinlich nicht. Und wenn wir zum technischeren Sport gehen, wenn wir zum Tennis gehen, ich krieg keinen einzigen Aufschlag übers Netz. Ja. Alle, die in so einer Situation sind, einen Matchball zu schlagen, können es im Training normalerweise. Da hat mentale Stärke einen anderen Faktor als jetzt beim...
Du wirst wahrscheinlich auch nicht bis ins Wimbledon-Finale kommen.
Ganz genau, ja. Aber selbst in der Quali würde ich nicht bis zum Matchball kommen. Und andere so berühmte Beispiele, die man da dann oft herzieht, sind vielleicht so Überraschungssieger, Siegerinnen beim Skispringen oder beim Skifahren oder bei den Olympischen Spielen in so technischen Bewerben. Aber das sind alles Menschen, die beim Skirennen am Start stehen, die können das technisch. Ja. Und wenn die dann in dem Moment ihre Leistung abrufen können, dann ist das mentale Stärke. Aber das ist eben nicht ganz vergleichbar mit dem, wie wir jetzt über mentale Stärke reden werden.
Und manchmal ist es auch wirklich das Gegenteil. Also ich glaube, wie wir schon gesagt haben, dass die mentale Stärke nicht schneller machen kann, als das, was der Körper hergibt, aber sehr wohl zurückhalten kann. Und da hat es einmal, voriges Jahr war das, glaube ich, da war GCN aus Großbritannien bei mir in Graz und wir haben Interviews gemacht, ich bin beim Trainieren gefilmt worden und da ist genau das Thema zur Sprache gekommen, die Doku hätte heißen sollen, Is Your Mind Holding You Back? Also ist deine mentale Einstellung ein Hindernis? Leider ist GCN pleite gegangen. Die Doku hat es nie gegeben. Aber ich habe das Gespräch damals noch gut in Erinnerung und da habe ich auch die Fragestellung gut gefunden. Also nicht, kannst du schneller werden, wenn du mental stark bist, sondern wenn du mentale Probleme hast, wirf dich das aus der Bahn und haltet dir das zurück. Und das finde ich einen korrekten Ansatz, den kann ich absolut unterschreiben. Und das wollen wir vermeiden. Und wir wollen nicht, dass wir Sweetspot-Intervalle fahren, 3x20 Minuten oder 20 Minuten All-Out oder sonst irgendwelche schmerzhaften Einheiten, damit wir dann an dem Tag, wo wir eigentlich starten oder wo wir ein großes Rennen haben, für das wir trainiert haben, dann irgendwie nervlich versagen. Das wäre echt schade um die viele Vorbereitung. Wie machst du das? Wenn du dich heuer zum Transcontinental hinstellen wirst oder wenn du voriges Jahr beim Three Peaks gefahren bist, wie du dreimal beim Race Round Niederösterreich am Start gestanden bist, was hast du im Vorfeld in die Richtung gemacht? Oder bist das eher unbedarft angegangen?
Ich bin es tatsächlich unbedarft angegangen in dem Sinn, dass ich nicht jetzt mir spezielle Techniken überlegt habe oder mit Mentalcoaches gearbeitet habe, sondern abgesehen jetzt von meinem ersten Antritt beim Race Around Niederösterreich nach einer langen Abstinenz vom Ultracycling-Sport bin ich eigentlich immer am Start gestanden mit, ich habe alles benannt gehabt, ich habe gewusst, was ich kann, wo mein Leistungslimit, wo meine Fähigkeiten liegen, was ich kann, auch was ich nicht kann. Und aber immer in dem Wissen, dass ich auf so gut wie alle Szenarien, auf alle Unwägbarkeiten, die in so einem Rennen auf einen zukommen kann, vorbereitet bin und dass ich die alle lösen kann. Und diese Art von Selbstbewusstsein, die ist mir immer ganz wichtig, am Start zu stehen und einfach zu wissen, egal was jetzt passiert, solange das im Rahmen ist, was normal ist bei so einem Rennen, ich kann das alles handeln und ich werde das finishen. Also dieses Selbstbewusstsein habe ich immer gehabt. Das kommt aber nicht davon, dass ich einfach mich mit mentaler Stärke dahin stehe, sondern aus, inzwischen kann ich sagen, langjähriger Erfahrung und in letzter Zeit immer mehr gutes Training. Ja. Weil wenn die körperlichen Voraussetzungen da sind, kommt man gar nicht so leicht in eine richtige Krise. Und wenn eine Krise auftritt, dann kann man sie auch besser handeln, weil man nicht so ermüdet ist, nicht so erschöpft ist. Und wenn man das nicht ist, dann ist man auch geistig viel reaktionsschneller. Dann kann man auch, man ist nicht so emotional, man hat nicht so extreme Hoch und Tiefs. Man kann rationaler reagieren.
Ja, und der mentale Bereich wird dann eigentlich immer am wichtigsten, wenn der Körper ein bisschen nachlässt, wenn die ersten Bewegchen, die ersten Müdigkeitserscheinungen kommen, dann sagt man nicht zu Unrecht, dass sich dann irgendwie alles ein bisschen mehr in den Kopf verlagert. Aber wenn du jetzt natürlich fitter bist und längere Zeit körperlich gut drauf bist, wird das Kopfproblem erst irgendwie später beginnen.
Werbung. Ich habe schon erzählt von meinen Erfahrungen mit der Join Trainings App. Die waren jetzt großteils aufs Indoor-Training bezogen, aber das Wetter gibt es jetzt inzwischen her und man kann jetzt auch schon sehr gut draußen fahren. Und die Trainingspläne von Join kann man direkt mit seinem Garmin oder mit seiner Head Unit synchronisieren und man kann die ganzen Trainings auch draußen fahren.
Was macht die Trainings-App von Join so besonders gut? Es werden die Trainingspläne, die entworfen werden, flexibel angepasst an die Termine, die man hat, an die Tage, wo man verfügbar ist oder wo man nicht verfügbar ist, vor allem an die Fortschritte. Es werden die Leistungszonen und die Herzfrequenzzonen permanent angepasst. Das ist von Sportwissenschaftlern und Coaches entwickelt worden und für alle Leistungsstufen geeignet.
Und das ist vielleicht ein kritischer Punkt, den wir vielleicht ansprechen sollten. Also es funktioniert für erfahrene Athleten und Athletinnen genauso wie für Anfänger. Aber was man machen sollte, ist die Join-App mit Daten füttern. Ja, das heißt, wenn man viele vergangene Trainings hat auf irgendeiner App, sei es Strava, sei es Garmin, ist es wichtig, die vergangenen Einheiten auch zu synchronisieren. Weil wenn man keine Daten hat, dann fängt man als absoluter Anfänger an und dann kriegt man sehr viel Ruhetage am Anfang. Das kann vielleicht zu Frust oder Unverständnis führen.
Ja, das hat ein Radlfahrfreund von uns letztens angemerkt, weil er uns gefragt hat, wie das bei uns funktioniert. Und er hat halt versehentlich das irgendwie nicht richtig gemacht, hat dann mit sehr viel Freizeit quasi gestartet, weil die App gedacht hat, er beginnt erst, dabei ist er schon wirklich gut in Form und war ein bisschen unterfordert. Also das nur so als Hintergrundinfo.
Aber selbst wenn es so ist, man kann ja immer trotzdem außerplanmäßige Trainings fahren. Es gibt dann einen fertigen Trainingskatalog, da sind vorgefertigte Trainings, die kann man jederzeit fahren. Und auch die Ergebnisse aus den Trainings fließen dann ein. Und wenn man einige solche Trainings an Ruhetagen macht, sieht die App auch, dass man vielleicht ein bisschen besser ist als 3-4 Ruhetage die Woche.
Und wer möchte, kann sogar das ein oder andere Lauftraining einbauen als Ergänzung. Ich persönlich muss sagen, ich baue kein Lauftraining ein, aber die Möglichkeit bestünde mit Join.
Unter join.cc/sitzfleisch kann man Join für 30 Tage gratis testen.
Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Bereitest du dich dann zum Beispiel noch so vor, indem du sagst, du gehst damit bewusst alles durch, du machst da sowas wie eine Checkliste. Also wie reagierst du in am Fall einer technischen Panne? Was machst du, wenn der Hintern offen ist? Was machst du, wenn du einen Hungerast hast? Was machst du, wenn du einen Botschen hast oder diese Dinge? Oder vertraust du drauf, dass alles, was kommt, machbar ist für dich? Oder machst du da so eine Checkliste und hakelst das irgendwie alles ab und sagst, day und day Situationen zu, die vielleicht doch nochmal durchgehen?
Ich mache das so, dass ich mir überlege, was kann alles passieren und worauf kann ich reagieren? Also wenn ich einen Platten habe, das brauche ich nicht mehr durchgehen. Das habe ich in meinem Leben schon so oft gemacht, auch unter widrigsten Umständen. Das weiß ich, das kann ich. Das kann ich mit klammen Fingern, das kann ich mit gebrochenen Reifenheber, das kann ich mit tubeless Milch, die herumspritzt. Das bringe ich zusammen, da bin ich mir relativ sehr sicher. Was mache ich, wenn der Akku leer wird? Was mache ich, wenn das passiert? Was mache ich, wenn ein Speicher reißt? All diese Dinge überlege ich mir, wie kann ich darauf reagieren? Wie habe ich in der Vergangenheit darauf reagiert? Und was sind meine Strategien? Und wenn ich auf irgendwas draufkomme, wo ich mir denke, weiß ich nicht, ob ich das schaffe, dann schaue ich, was kann ich tun? Woran fehlt's? Also, okay, warum traue ich mir nicht zu, ein gebrochenes Schaltauge zu tauschen? Okay, habe ich noch nie gemacht. Aber ich habe schon 100-mal, also 100-mal nicht, aber ich habe schon ein paar Mal ein Schaltwerk an- und abgeschraubt und mit dem richtigen Schaltauge und mit dem richtigen Werkzeug sollte es dann kein Problem sein, zumindest so weit, dass ich bis zum nächsten Radgeschäft komme. Und so geht es dann einfach im Kopf durch. Ich mache jetzt keine richtige Strichliste, aber wenn mir was einfällt, wie könnte ich die und die Situation handeln? Mir ist schon einmal beim Mountainbiken ein Lenker gebrochen und dann haben wir versucht mit einem Besenstiel. Es hat nicht funktioniert. Zumindest nicht so, dass ich dem Ganzen getraut habe. Aber ich denke, dass ich auf diese Dinge ganz gut immer vorbereitet bin.
Ich mache das im Prinzip gleich wie du. Ich mache mir aber allerdings schon schriftliche Notizen, oder ich habe das so über Jahre hinweg ein bisschen so gesammelt, so einen kleinen Katalog. Und ich denke, das hilft generell einfach, Dinge aufzuschreiben. Ob das jetzt das Ziel ist, auf das ich hintrainiere, ob das jetzt sowas wie ein Tagebuch ist, wo ich mir hin und wieder einfach aufschreibe, welches Problem habe ich heute gelöst, welche Sache war heute schwierig und ich bin trotzdem drüber hinweggekommen, oder ich habe mir einen schlechten Trainingstag gehabt und dann habe ich das nach Rücksprache mit dem Max zum Beispiel irgendwie abgeändert und am nächsten Tag Pause gemacht und dann bin ich aus dem kleinen Tief wieder rausgekommen. Also gerade so Dinge, wo irgendwas nicht nach Wunsch läuft und es dann trotzdem gut weitergeht, sie ein paar so Dinge, ein paar so Highlights aufzuschreiben hin und wieder bringt, glaube ich, irrsinnig viel, weil in deinem Kopf das anders abgespeichert wird. Wenn du Dinge denkst, vergisst du sie irgendwann wieder. Wenn du Dinge aufschreibst, dann wird das schon mal ganz anders in deinem Gedächtnis irgendwie verfestigt und du kannst es dann irgendwo nachlesen. Obwohl ich selbst jetzt nicht oft nachlese, aber ich merke immer Dinge, die ich mir aufschreibe, die behalte ich mir. Das war wie in der Schulzeit, wenn du irgendwo einen kleinen Schummelzettel geschrieben hast. Allein durch das Aufschreiben hast du die Sachen dann schon gemerkt und hast gar nicht mehr hinschauen müssen.
Das, was am Schummelzettel steht, das ist das, was du weißt, das brauchst du dann nicht mehr. Blöd ist dann, wenn was anderes kommt. Aber ja, ich habe dann auch immer wieder so Momente, also jetzt gerade aktuell eingefallen, an die ich gern zurückdenke, zum Beispiel, wo der Verschluss von meiner alten, nicht von meiner Cyclad, sondern von meiner alten Arschrakete gerissen ist und den nochmal so auf einem Verschluss gebaumelt ist und wo ich dann mit zwei Kabelbindern, einer Schlaufe und am Imbusschlüssel die wieder so gefixt habe, dass sie einwandfrei funktioniert hat. Und an solche Dinge denke ich dann zurück und das gibt mir dann einfach dieses Selbstbewusstsein zu sagen, alles, was auf mich zukommt, werde ich handeln können.
Wie geht's denn dir mit Gedanken unterwegs, wenn einmal Zweifel aufkommen, wenn einmal die Frage auftaucht, hey, warum mache ich den Blödsinn eigentlich? Oder habe ich das wirklich Not? Oder wäre es nicht gescheiter, jetzt auszusteigen und heimzufahren und mich hinzulegen? Wie kannst du unterwegs diese negativen Gedanken stoppen oder gar nicht aufkommen lassen?
Ja, da bin ich wirklich der Falsche. Ich habe bis jetzt ein einziges DNF und über das haben wir eine ganze Episode gemacht. Ich habe sonst so diese Sinnfrage, die stelle ich mir unterwegs eigentlich nie. Also ich habe das gar nicht. Ja. Wenn ich da am Start stehe und losfahre, dann weiß ich, was mein Ziel ist, wo ich hin will. Und dann kommen unterwegs eigentlich nie, also das, warum tue ich mir das an und ich will nicht mehr. Und also ich habe schon oft, es ist so anstrengend, es ist so schwer, das schon. Aber die Sinnfrage, die habe ich mir in so einem Rennen eigentlich noch nie gestellt.
Der ist wichtig, glaube ich, vorher zu klären, oder? Und das ist ja im Prinzip was automatisch mitgeht beim Training. Wenn du viel harte Trainingseinheiten hast, wo du den Trainer oder die Trainings-App verfluchst und da denkst, ich kann nicht, ich schaffe das heute nicht, warum ist es immer so brutal? Aber wenn du das trotzdem schaffst, hast du einfach viel mehr investiert und wenn du halt in ein großes Ziel von dir Zeit und Energie einsteckst, dann wird auch die Hemmschwelle viel größer, dass du aussteigst. Wenn du einfach nur hingehst, wenig vorbereitet und sagst, hey, ich möchte das einfach mal probieren, dann ist quasi recht wenig verloren, wenn du aussteigst. Und wenn du aber viel investiert hast, dann ist vieles von dem, was du im Vorfeld gemacht hast, dann einfach, ich will nicht sagen umsonst, weil das Training macht ja auch Spaß und es bringt dich trotzdem weiter. Aber du hast dann doch irgendwie für etwas trainiert, das du dann vielleicht wegwirfst oder aus der Hand gibst und das hilfst du dann nicht, weil es ist wie eine Firma, wenn du selbstständig bist und hast du was aufgebaut über Jahre und es läuft wirtschaftlich schlecht, dann wirst du nicht sofort kündigen oder zusperren, dann ist das irgendwie das, was du erschaffen hast und da hängt dein Herz dran und da gibst du alles, das irgendwie rumzureißen. Wenn du irgendwo angestellt bist und sagst, hey, es ist absolut, es passt nicht mehr rundherum, dann wirst du viel einfacher oder ohne große Hemmungen vielleicht aussteigen und kündigen.
Ja, ich habe das auch gemerkt, also meine Reise, wenn man das so nennen will, seit meinem ersten Run, kann man ja in dem Podcast eigentlich ganz gut mitverfolgen. Aber das stimmt jedenfalls, je höher das Investment ist, desto weniger Zweifel kommen eigentlich auf. Also es ist auch so, je besser trainiert und je besser vorbereiteter am Start ich gestanden bin, das war bei mir immer so, desto nervöser bin ich auch. Also auch vor allem in den Wochen davor, so wenn irgendwer im Zug hustet, jetzt nicht krank werden, jetzt nicht irgendwie aus Dummheit sich die ganze Arbeit, die man geleistet hat, kaputt machen. Und ich glaube, das ist jetzt in der speziellen Situation Ultracycling halt auch so, auch bei dir, wie du das Ram noch gefahren bist, da sieht man ja so richtig bewusst nur diese 7 Tage Ram. Aber diese 340, 345 anderen Tage, die eigentlich nur dieses eine Ziel haben, wo man alles dafür tut, die sieht man ja nicht so. Und wenn man aber da dann drin steckt und wenn man wirklich mal ein halbes Jahr konsequent trainiert, auf viel verzichtet, auf viel Freizeit verzichtet und, was mir besonders schwer fällt, sich gut ernährt, ist dann in der Zeit, in den 5, 6 Tagen, die so ein Rennen dauert, stellt man sich die Sinnfrage nicht. Da ist es eher so, dass man davor Angst hat darum, dass diese ganze schöne Arbeit, diese ganzen Entbehrungen, die wir auf sich genommen haben, dass die umsonst waren, wenn man das jetzt einfach wegschmeißt.
Kannst du dich noch erinnern an Markus Rogan und sein legendäres Interview, wobei legendär vielleicht der falsche Ausdruck ist, aber es hat für sehr, sehr große Aufruhr gesorgt, genau zu dem Thema?
Ja, aber ich bin gespannt, wie du das jetzt da unterbringen wirst.
Weil es ist ganz genau das, es war eine Ö3-Sendung, also das ist in Österreich, glaube ich, der meistgehörte Radiosender und da gibt's Sonntag immer das Frühstück bei mir, das ist eine 2-stunden-lange Interviewsendung, wo jetzt Persönlichkeiten eingeladen werden und über alle möglichen Themen ausführlich reden.
Ein Podcast, bevor es Podcasts geben hat eigentlich.
Richtig. Und da ist der Markus Rogan, Österreichs erfolgreichster Schwimmer und damals, glaube ich, gerade am Höhepunkt seiner Karriere, irgendwie über ein mentales Thema gefragt worden und ich habe das jetzt einmal nachgeschaut, weil ich habe die Aussage noch gewusst, aber ich will es wirklich wörtlich zitieren und da hat er gesagt, ich glaube, es ist ein Riesenvorteil, wenn du weniger denkfähig bist. Es gibt einen guten Grund, warum die richtig guten Sportler nicht viel im Kopf haben. Und jetzt wird es brisant, weil er zu den Namen genannt und das war dann die große Aufruhr. Warum zum Beispiel hat Armin Assinger, der relativ schlau ist, nur 4 Rennen gewonnen und der Hermann Mayer 50? Und ja, es ist ihm dann halt unterstellt worden, dass er den Hermann Mayer als blöd darstellt oder als wenig intelligent oder als schlichtes Gemüt, wie auch immer. Dem Hermann Mayer war das ziemlich egal. Der, ja, zu der Zeit erfolgreichste Skifahrer Österreichs. Und ich glaube, das, was der Markus Rogan gesagt hat, war vielleicht nicht perfekt formuliert, aber irgendwie steckt da natürlich was Wahres drinnen.
Ja, ich denke, er wird es heute wahrscheinlich auch nicht mehr
sicher
so,
nicht
so formulieren. Ich würde es eher so sehen, also vielleicht, dass man, wenn man für was brennt und wenn man nur das eine im Kopf hat, ja, und alles andere ausblenden kann, dann tut man sie vielleicht leichter. Ja, es gibt solche Menschen, die finde ich total faszinierend, die kennen sie in ein einziges Thema oder so, die können sich so dermaßen fokussieren darauf, die sehen dann einfach nichts anderes mehr. Und das hat dann natürlich auch zur Folge, dass man dann vielleicht sie zu anderen Themen vielleicht nicht immer ganz clever und ganz schlau äußert und dass man halt einfach in seinem Fach ein totaler Experte oder eine totale Expertin ist und das gilt eben auch für seine Sportart. Und dann vielleicht ein bisschen den Blick fürs große Ganze verliert, aber es ist natürlich eine Fähigkeit, die zu sportlichen Höchstleistungen befähigt.
Ich würde es ja aus der Sichtweise betrachten. Es ist erstrebenswert und gewinnbringend und von großem Vorteil, wenn du deinen Kopf ausschalten kannst. Wenn du, so wie du ja gesagt hast, am Start stehst und das Grübeln und das Hinterfragen einfach stoppst. Wenn du, wenn es drauf ankommt, deine Gedanken stoppen kannst. Und genau das ist halt was gute Sportlerinnen können. Man kann das ganze Jahr nachdenken, man kann tüfteln, man kann grübeln, man kann an Details arbeiten, aber wenn der Startschuss fällt, dann den Kopf ausschalten. Und das hat der Hermann Mayer sicher perfekt kennen. Und das heißt aber nicht, dass jemand nicht in der Lage ist, zu denken oder dass jemand nicht intelligent ist. Das war halt, glaube ich, die falsche Ausdrucksweise. Aber ich denke, es ist wirklich eine große Gabe und das kann man üben, das kann man trainieren, dass man einfach seine Gedanken stoppt. Zum Beispiel meditieren, das mache ich persönlich nicht, aber das ist oft einmal ein beliebtes Tool, um ja Ruhe in seinen aufgebrachten Kopf zu bringen. Genau, und das soll eigentlich das Ziel sein, finde ich. Abschalten, aufs Hier und Jetzt konzentrieren, in den Flow kommen und da gibt's zum Glück auch einige Methoden, um das ein bisschen zu verbessern und zu beschleunigen, dass man in diesen Flow kommt und dann auch lang genug drinnen bleibt.
Ja, jetzt sind wir ein bisschen weggekommen vom ursprünglichen Ziel. Also du hast das nur so in einem Halbsatz gesagt, dass man muss schon wissen, warum man das macht und warum man das will. Und das muss eigentlich schon Monate vorher klar sein. Das muss am Start spätestens ganz klar sein und auch ausgesprochen sein. Das ist nicht immer sympathisch. Man muss es ja auch nicht in der Öffentlichkeit aussprechen, aber man muss sich selbst gegenüber, glaube ich, auch ehrlich sein, was das Ziel ist. Und dann, zumindest ist es bei mir so, dann kommen unter dem Rennen, also die Zweifel, warum tue ich das nicht auf? Und ich glaube, also bei mir wäre es wahrscheinlich so, wenn ich mal die Frage einmal stelle, warum tue ich das, dann ist es vorbei. Ich glaube, also dann sehe ich für mich, glaube ich, keine Chance mehr, dass ich so ein Rennen noch beende, wo die Frage auftaucht. Es gibt sicher Leute, die das kennen, aber bei mir kommt die Frage einfach gar nicht auf. Und wenn sie aufkommt, dann...
Und das, was ich mache in dem Prozess, ist einfach das aufzuschreiben. Das hilft mir wirklich. Also ich schreibe selten was in mein Tagebuch, aber das schreibe ich auf. Was ist mein Ziel für diese Saison? Wann möchte ich das erreichen? Was muss ich dafür tun? Und was habe ich schon alles dafür gemacht? Und welche Krisen habe ich in meinem Weg schon gemeistert? Was haltest du von Visualisieren, also sich das vorstellen, wie das sein wird, wenn man es erreicht hat? Quasi so eine kleine Gedankenreise in die Zukunft.
Das mache ich schon. Also gerade im Training, wenn es schwer ist, wenn es 4 Stunden am Ergometer sitzt, dann mache ich das schon gern, dass ich einfach mir den Moment vorstelle, wie ich von der Startrampe roll oder den Moment, wie ich über die Ziellinie fahre. Das hilft mir schon. Und auch unterwegs, wenn ich mir denke, boah, jetzt ist es aber schwer, jetzt zart ist es aber, dann denke ich mir, wie wird das sein, wenn ich da über die Ziellinie roll? Und das hilft schon dabei, dass man sie aufrafft, dass man sie durchquält.
Ich mache das ganz gern beim Training im Winter, beim Indoor-Training. Du kannst wirklich, nämlich im Freien würde ich das nicht empfehlen, du kannst wirklich einmal 10 Minuten die Augen zumachen und es ist eine lange Zeit. 10 Minuten Augen schließen während dem Strampeln, während dem Radlfahren, während dem Training ist wirklich eine lange Zeit und da gehe ich dann wirklich in Gedanken durch, auch die ganzen Situationen unterwegs, weil man darf sich jetzt nicht vorstellen, wenn man sich für so ein großes Ultracycling-Rennen vorbereitet, dass es unterwegs immer gut gehen wird. Das ist einfach nicht realistisch. Ich würde jetzt ganz, ganz frech behaupten, wenn es da immer gut geht unterwegs, dann könntest du ein bisschen schneller fahren. Aber das ist jetzt eine freche Ansage. Gilt natürlich nur dann, wenn man wirklich auf gutes Resultat fährt. Aber generell, es wird immer Phasen geben, wo es schmerzhaft ist, wo man müde ist, wo man hungrig ist, wo man irgendwelche Probleme hat. Und ich stelle mir auch wirklich vor, wie werde ich reagieren, wie wird es mir gehen, wenn ich in Bosnien stehe und mein Reifen ist kaputt und ich habe keine Pumpe, weil sie kaputt worden ist und ich werde verzweifelt sein und wie werde ich da ruhig bleiben und wie werde ich da irgendwie Zugriff auf meine Ressourcen haben, ohne dass mir jetzt Nervosität oder Verzweiflung irgendwie komplett übermannt. Oder wie werde ich nach einem Müdigkeitseinbruch, wo ich gerade noch durchgebissen habe, wie wäre so am Tief rausgekommen. Also ich stelle mir ganz oft Dinge vor, wo es mir schlecht geht und wo ich das dann irgendwie hinter mir lasse. Und natürlich auch den Moment, wo ich ins Ziel komme. Das auch. Und das ist halt manchmal ein bisschen schwierig bei Rennen, wo man nicht weiß, wie das Ziel sein wird. Da hilft aber mittlerweile echt Google Maps. Also Google Maps, Google Street View. Wenn man sie, hast du gemerkt, das Transcontinental Race Finish, wo das sein wird?
So weit bin ich noch nicht, aber ich habe die Promenade in Nizza, die habe ich sehr bildlich vor mir gehabt schon.
Genau. Und das kann man sich auch irgendwie online anschauen, aber mir fällt da nur die Geschichte ein. Mein erstes Ram 2009, da bin ich ausgeschieden am Halfway Point, war ein paar Tage im Krankenhaus und wir sind dann mit den Autos weitergefahren bis in den Zielort. Natürlich Autorückgabe, Rückflug und so war alles gebucht. Aber es hat einen anderen wichtigen Grund gehabt. Ich bin dann nämlich dort ins Ziel, habe den Zielbogen angeschaut. Ich war wahnsinnig traurig und frustriert. Ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an den Moment zurückdenke. Wir sind dort Tränen runtergelaufen, weil ich das Ziel nicht erreicht habe. Aber das hat sich einfach in meinem Kopf eingebrannt, weil das ist der Zielbogen, den ich im nächsten Jahr oder beim nächsten Anlauf dann wirklich erreichen will. Und wenn du das wirklich körperlich gesehen hast, das Ziel, finde ich, ist das eine große Hilfe, dass ich mir das im Training fürs nächste Mal vorstellen kann, wie es sein wird, wenn ich genau dort reinkomme in das Ziel. Oder auch Streckenkenntnis generell ist hilfreich, wenn du weißt, du hast beim Three Peaks, du bist Alpe d'Huez raufgefahren und es war, glaube ich, der erste Mal.
Ja.
Aber wenn du das schon gekannt hättest, wäre es vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, weil du weißt, was dich erwartet und du das im Training dir ganz genau vorstellen kannst. Werbung.
Das erzählt Ihnen jetzt der Mann, um dessen Erlebnisse sich der heutige Abend dreht. Begrüßen Sie bitte mit einem kräftigen Applaus Christoph Strasser.
Das, was ich jetzt gerade gehört habe, war das Intro für meine Multimedia-Vorträge. Der Weg ist weiter als das Ziel. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht treffen. Die nächsten Termine sind am 27. März in Gleisdorf, am 28. März in Innsbruck, am 4.4. in Bad Vöslau und am 5.4. im Glob in Wien. Und ihr findet alle Infos, die Details und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen auf meiner Website www.christophstrasser.at.
Werbung Ende. Ja, also ich bin da bei der Streckenkenntnis, ist ein bisschen zweischneidiges Schwert, je nachdem, wie es da geht, aber meist ist es ja so, dass es dann, gerade wenn man viel Angst vor einem Berg hat oder einem Pass, dass es dann, wenn man sich zerlegt und dann einfach fort nie so schlimm herausstellt, wie es dann tatsächlich ist. Ich wollte nur sagen, zu diesem Moment, also bei mir ist es so, ich stelle mir wirklich nur diesen Moment vor, wie über die Ziellinie vor und ich dann zum Treten aufhören kann, mich hinsetzen kann und meine Schuhe ausziehen kann. Nicht mehr. Ob ich dann daraus ein cooles Instagram-Posting mache oder ob ich das dann allen erzählen kann daheim und ob mir alle feiern werden, sondern mir geht's da wirklich nur um den speziellen Moment über die Ziellinie fahren. Das ist das Einzige, das mich dann so im Training motiviert oder in einer schweren Phase motiviert. Nicht das, was danach passiert oder nicht passiert. Ich glaube, das ist, also zumindest bei mir, weil ich mache es ja nicht für mich, ich mache es ja nicht für Instagram, ich mache es ja nicht, um es jedem zu erzählen. Das sind Nebeneffekte und das mache ich auch, aber der Grund, warum ich da am Start stehe, ist es nicht. Und ich glaube, also das ist bei jedem individuell, das muss jede für sich selbst wissen, aber ich stelle mir nur das ist auch nur ein ganz kurzer Moment, aber den stelle mir vor, den visualisiere ich.
Mir fällt da gerade ein, ich habe das manchmal schon gehabt, wenn zum Beispiel ein ganz, ganz schwieriges Training gerade war und ich habe echt gekämpft und ich habe gedacht, heute muss ich ein bisschen kürzer machen oder ein paar Watt weniger fahren. Und dann habe ich gedacht, nein, ich möchte nach dem, das war eine 5 Stunden Ausfahrt mit halt wirklich einer ganz, ganz hohen Dauerleistung. Und ich habe gedacht, nein, ich möchte am Ende genau das Foto machen, wo ich das Garmin-Display fotografiere und online stelle. Und nicht, weil ich angeben würde mit, aber ich habe das einfach braucht, damit ich diese Trainingseinheit durchhalte. Ich habe mir das ausgemalt, den Moment, ich werde absteigen und werde das Foto machen. Und das hat mir dann eben geholfen, diese Trainingseinheit durchzuhalten.
Ja, also so ganz kurzfristig habe ich das auch, also wo ich mir eine lustige Caption für mein Strava-Dings überlege, dass nicht immer nur Fahrt am Nachmittag ist, dann motiviert mich das schon, das ein oder andere Training einmal zu machen, wenn mir unterwegs ein lustiger Spruch einfällt, das durchzuziehen. Aber fürs Rennen selbst ist es bei mir dann immer wirklich nur die Zieleinfahrt.
Denkst du, wenn du unterwegs bist und du hast eine Krise, es geht dir schlecht, dir tut der Hintern weh, dir fallen die Augen zu, dir sind die Finger eingeschlafen, die Knie schmerzen und du weißt, du hast noch 2000 Kilometer vor dir, denkst du da ans Ziel?
Ja, das mache ich ganz klar.
Ich denke da in kleinen Schritten, also ich denke mir, in dem Zustand kann ich nicht 2000 Kilometer fahren, das ist zermürbend, aber ich kann in dem Zustand noch bis zur nächsten Stadt fahren, ich kann in dem Zustand noch die nächsten 50 Kilometer fahren, ich kann in dem Zustand noch, zum Beispiel beim King of the Lake, wo es 1 Stunde Vollgas am Limit ist, 47 Kilometer und ich denke mir, mir geht schon so dreckig, aber 1 Kilometer kann ich noch fahren und dann kann ich noch 1 Kilometer fahren, aber ich könnte nicht bei der Hälfte vom Rennen sagen, ich kann 23 Kilometer auf dem Level fahren, das ist für mich in dem Moment irgendwie unvorstellbar, aber so in ganz, ganz kleinen Schritten nur denken, das hilft mir manchmal.
Das mache ich aber immer mit dem großen Ganzen im Blick. Also nächste Essenspause, nächste Schlafpause, nächstes Mal Kopf in Brunnen reinstecken und abkühlen. Die kleinen Zwischenschritte, aber immer das große Ganze im Blick haben.
Und da möchte ich wieder zum Anfang kommen. Das ist wieder eine Situation, wo viel körperliches Training hilft, weil du musst nicht permanent drüber nachzudenken, dass du den nächsten Radeltritt machen musst. Das ist irgendwann so automatisiert, wenn du oft genug Radl gefahren bist im Training. Das heißt, das ist ein weiterer Vorteil von vielen Kilometern, dass das einfach so in Fleisch und Blut übergeht. Wenn du einmal an irgendwas anderes denkst, die Beine drehen sich quasi automatisch.
Das gibt einem auch dieses Selbstbewusstsein zu wissen, dass man es wohl schafft. Da ist das Training einfach die Basis. Wenn ich weiß, okay, ich bin so und so viele Kilometer bin in meinem Leben schon gefahren oder so und so viele Kilometer bin ich in den letzten Monaten gefahren, dann weiß ich einfach, dass ich die nächsten 2000 auch noch schaffe.
Wenn wir vorher geredet haben von der Streckenkenntnis, gell, vom Visualisieren, ich finde es ja lustig, wenn manche Menschen sagen, sie wollen gar nicht wissen, wie schwierig die Strecken ist. Das ist absolut nachvollziehbar und wir reden halt sowieso nicht über über irgendetwas, was richtig oder falsch ist, aber wir reden über unsere Einstellung, über unseren Zugang. Wir haben auch nicht überall den gleichen Zugang, aber ich finde es besonders spannend, dass es Leute gibt, die sagen, ich will die Strecke nicht kennen. Das ist für mich einfach ganz anders. Aber ich akzeptiere das voll und finde es echt interessant, dass es das auch gibt.
Ja, mir ist es eigentlich egal, ja, weil wenn es dir gut geht, dann fährst du das sowieso, ohne groß nachdenken. Wenn ich jetzt bei mir ans Rand denke, wissen wir, dass auch richtig, richtig schlecht im Ispertal gegangen ist, das erste Mal, ob man da Streckenkenntnis was geholfen hat, weiß ich nicht. Im zweiten Jahr ist mir da nicht schlecht gegangen und dann habe ich davor riesig Angst gehabt, aber nicht vor der Strecke an sich, sondern weil es mir im Jahr davor so schlecht gegangen ist. Aber dann war es auch nicht schlimm. Selber mit dem Lesachtal, das bin ich einmal gefahren im Finsteren, im schlechten Zustand und seitdem habe ich Angst davor und dann bin ich jedes Mal, wie ich dort war, ist mir gut gegangen und dann bin ich es einfach gefahren und dann war es danach irgendwie so, okay, davor habe ich jetzt so viel Angst gehabt. Also es kann in beide Richtungen gehen. Ich bin da eigentlich, mir ist es eigentlich egal.
Du hast vorher gesagt, du denkst eigentlich nicht drüber nach, was du nach dem Ziel machst. Ich mache das zum Beispiel so, dass ich mir im Vorfeld überlege, die Frage natürlich, warum will ich das eigentlich machen? Das ist eher mal so die Grundbasis. Aber auch, was bringt's mir, wenn ich es schaffe? Was sind die positiven Konsequenzen draus? Weil ich glaube, dass wenn etwas komplett belanglos ist, du viel weniger Durchhaltevermögen hast, weil es ist ja dann völlig egal, ob du durchfährst oder nicht durchfährst. Und es ist ja gut so, man soll sich keinen Druck auferlegen. Und trotzdem muss ich sagen, für mich persönlich ist es hilfreich, wenn ich weiß, es gibt im Nachhinein Optionen, es gibt Möglichkeiten, es werden sie vielleicht in meinem Fall beruflich, also ob es jetzt Vorträge sind, ob es das Buch ist, das ich geschrieben habe, ob es Podcast-Episoden sind. Es ist nicht alles zwanghaft damit verknüpft, dass ich jetzt ein super Resultat habe oder erfolgreich ins Ziel komme. Man kann über Scheitern genauso interessante Dinge irgendwie aufarbeiten oder drüber reden. Aber wenn ich jetzt permanent meine Ziele verfehle, wird das halt irgendwann schwierig, dass ich mein Hobby Radlfahren zum Beruf gemacht habe und dass ich das weitermachen kann. Das heißt, ich weiß sehr wohl, für mich sind die wichtigen positiven Konsequenzen, wenn ich durchhalte und ins Ziel komme, dann kann ich weiterhin quasi meinen Traum leben. Also hängt da einiges dran, es ist nicht belanglos.
Bei mir ist es auch nicht belanglos, aber auf einer anderen Ebene einfach, glaube ich, weil für mich macht es privat, beruflich keinen Unterschied, ob ich jetzt das Three Peaks finish oder nicht. Aber für mich selber macht's schon einen Unterschied. Es ist nicht belanglos. Also ich wäre unendlich enttäuscht gewesen, wenn ich es nicht gefinisht hätte. Aber das, und dass ich dann im Podcast drüber reden kann, ist ein schöner Nebeneffekt. Aber das war nicht der Grund, warum ich gefahren bin. Und das war nicht der Grund, warum es für mich eine Bedeutung gehabt hat, dass ich es gefinisht habe und warum es mir jetzt noch was bedeutet, dass ich es gemacht habe.
Für mich ist es super, zum Beispiel die Zielformulierung, die ich mir jetzt die letzten Jahre immer überlegt habe, dass das Ziel für mich das ist, dass ich angekommen bin im Finish und zurückschaue auf 7, 8, 9 Tage, je nachdem, welches Rennen das ist, und zu mir selber sagen kann, ich habe in dieser Zeit alles gegeben und diese Erfahrung hat mich und mein Leben absolut bereichert. Und das ist dann der wahre Grund, warum ich es mache, weil es wirklich bereichernd ist. Und ob das jetzt dann irgendwie, weiß ich nicht, sponsorentechnisch oder wirtschaftlich oder finanzielle Auswirkungen hat oder nur für dein inneres Glücksgefühl, ist ganz egal. Aber es hat auf jeden Fall sich der Aufwand gelohnt und es hat mich bereichert. Und ich kann zu mir sagen, ich habe in jedem Moment mein Bestes gegeben. Wie haltest du es mit Musik im Training, im Rennen, im Leben überhaupt?
Ja, es ist total lustig. Also im Training habe ich fast immer Musik drauf. Ja. Also es ist auch so, ich bin beruflich eingespannt, ich kann jetzt nicht ständig an irgendwelchen Orten Trainingslager fahren, wo ich noch nie war. Ich kenne halt alle Strecken und es ist nicht immer gleich spannend. Deswegen, und gerade am Ergometer, ich bin jetzt kein großer Freund vom nebenbei Fernsehschauen. Ich tue beim Ergometer eigentlich fast immer Musik hören oder Podcast hören. Auch beim Draußenfahren, natürlich nur legalerweise mit Musik in den Ohren. Aber es ist bei mir während dem Rennen, und das ist egal, ob das jetzt ein 24-Stunden-Rennen ist oder ein 1-Stunden-Rennen, während dem Rennen höre ich keine Musik. Da bin ich so in dem Moment drinnen. Das ganze Rennen während dem Three Peaks, ich habe kein einziges Mal Musik gehört, die Kopfhörer drin gehabt, außer zum Telefonieren. Das Bedürfnis habe ich da überhaupt nicht, weil da fahre ich durch Gegenden, die ich nicht kenne, wo ich noch nie war, was alles spannend und interessant ist. Da höre ich gar keine Musik. Das ist bei mir nur bei keinem Rennen vorkommen.
Hast du Erinnerungen an deine Kindheit, an spezielle Musikstücke, spezielle Lieder?
Nein, habe ich gar nicht.
Ich habe zum Beispiel noch ganz genau, da war ich glaube ich 8, 9 Jahre, ich weiß jetzt nicht mehr wie alt genau, aber wir sind im Auto gesessen, nach Griechenland gefahren mit meinen Eltern, das ist ein weiter Weg, und da ist immer die gleiche Musikkassette gelaufen oder die 3 Kassetten, und das, ich kann heute noch jedes Lied auswendig, und immer wenn ich das Lied her, jetzt da 35 Jahre später, sitze ich quasi im Auto auf der Rückbank und wir fahren nach Griechenland, und der Papa hat immer gesagt, das ist die Urlaubsmusik. Und das ist irgendwie nur ein Beispiel, was halt Musik bewirken kann. Und man kann das schon bewusst machen. Also wenn du im Training Musik hörst, wenn es dir gut geht, wenn du ein starkes Training machst und dich dann im Rennen hörst, bist in Gedanken wieder in dem starken Zustand im Training. Und das kann man natürlich, was ich jetzt von der Kindheit erzählt habe, das ist halt so passiert, aber das kann man da gezielt sich anüben, dass man, das nennt man da nicht verankern, aber dass man bestimmte Lieder, seine Lieblingsplaylist, am besten sind es relativ wenige, 3, 4, 5 Lieblingssongs, und die halt regelmäßig hört, wenn man gut drauf ist. Und dann wirst du, wenn du die wieder hörst, sofort wieder diesen guten Zustand haben. Das finde ich eigentlich sehr, sehr hilfreich. Und ich weiß ja nur zum Beispiel heute genau, Race Across America 2014, da haben wir auch so eine spezielle Hymne gehabt, das, ich rede mal nicht so gerne über welche Musik, das ich höre. Ich will es auch von anderen nicht wissen, was sie hören. Aber das ist mir so präsent. Und da haben wir jahrelang später noch immer drüber geredet. Das war von Naked and Famous, Young Blood zum Beispiel. Das ist nach jeder Schlafpause gelaufen. Immer wenn ich auf Tief gehabt habe. Immer wenn ich etwas lustig war. Das Lied ist halt, weiß nicht, 3-mal die Stunde gelaufen. Und das hat echt sie ganz, ganz stark verankert. Und wenn ich heute das Lied her, dann bin ich gerade wieder am Zeitfahrradl in Kansas und habe die Krise hinter mir gelassen und drück voll drauf.
Ich habe auch solche Lieder nicht so weit in die Kindheit zurück wie du. Das ist also auch Geruch, Musik und Geruch, das sind so total starke Sinnesempfindungen, die so positive Emotionen hervorrufen können. Ja, es gibt auch so diesen Trick mit irgendeinem Riechsalz oder mit irgendeinem Duft, den man einfach dann einatmet. Aber ja, wie gesagt, während dem Rennen bis jetzt immer ohne Musik.
Und ohne Wunderbaum, ohne Duftöl.
Ohne Duftöl, ja.
Das so wie mit meinem Mentaltrainer damals vor dem ersten Ram auch gemacht, oder vor den ersten Rams gemacht. Da haben wir im Training wirklich einen Duft zusammengebaut aus ein paar Duftöle. Und das habe ich dann im Training immer wieder so mir unter die Nase gerieben und dran gerochen quasi. Und das war dann auch im Rennen quasi Schlafpause an dieser Duftflasche riechen. Und ich war wieder in einer guten Stimmung. Das funktioniert wirklich. Und genauso ist es mit der Ensure Flüssignahrung. Also wenn ich diesen Schoko- und Vanillegeschmack hab, also jetzt, wenn ich im Alltag, in einem Training, bei einer längeren Trainingseinheit mir die Schurlis mitnehme, oder manchmal gebe ich es in der Früh über die Haferflocken drüber, oder wie auch immer, ich habe den Vanillegeschmack im Mund und sofort bin ich in Gedanken am Radl und gib Gas. Das ist so stark in mir drinnen, und das kann man halt gezielt einsetzen. Leider ist beim Transcontinental Race keine Möglichkeit, in Schuhe zu kaufen unterwegs.
Ja, also das sind so Tipps, da muss halt auch jeder für sich finden, ob das mit Musik funktioniert, ob das mit Düften funktioniert, mit mit Berührungen. Da gibt es auch so eine Technik, dass man sie irgendeinen Punkt am Körper sucht, das Ohrläppchen oder was auch immer, wo man ein bisschen einen Druck aufbaut. Da muss halt jeder für sich das Richtige finden. Da gibt es nicht die eine Lösung, die für alle gleich funktioniert.
Ja, ganz genau. Ich glaube, wir wollten heute nur ein paar Ideen liefern und das Thema ist ja quasi unerschöpflich. Was ich noch am Schluss sagen möchte, mir hilft es auch persönlich, wenn ich weiß, Menschen, die mir wichtig sind, die besten Freunde, die Familie, die wollen auch, dass ich das erreiche, was ich mir vornehme. Ich kann mir ganz schwer vorstellen, wie das ist, wenn du gegen Widerstand ankämpfst. Es gibt Menschen, die brauchen das. Die brauchen das, dass jemand sagt, ich glaube, du wirst es niemals schaffen. Und dann kommt die Trotzreaktion und euch werde ich es allen beweisen. Allen Zweiflern, allen Hatern, alle, die geglaubt haben, dass ich das nicht schaffe, jetzt habe ich es euch gesagt. Es gibt es. Bei mir ist es anders. Ich versuche Leute im Vorfeld.
Ich kann das auch nicht. Also ich bin auch nicht der Typ dafür.
Ja, ich versuche Leute im Vorfeld zu begeistern. Und das war gerade beim Ram, immer wenn es da Betreuerteam hast, da geht's ja darum, dass du Leute ein bisschen an Bord holst und mit der Begeisterung ansteckst, damit dann schlussendlich alle an einem Strang ziehen und alle ein gemeinsames Ziel haben und auch in meinem privaten Umfeld, wenn sie jetzt Ansaborte drinnen sind, ist mir das wichtig, dass die paar Menschen, die ganz wichtig sind für mich, einfach das unterstützen. Nicht materiell oder wie auch immer, einfach nur emotional.
Ja, also bei mir also könnte ich mir nicht vorstellen, da gegen Widerstände anzukämpfen. Also reicht ja, wenn da mangelnde Unterstützung da ist, das könnte ich überhaupt nicht damit umgehen.
Gibt es dann die Mentalgurus, die dann behaupten, du sollst dich von negativen Menschen in deinem Umfeld trennen? Das kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil dann stehst, glaube ich, ziemlich bald allein da, wenn du dich von jedem trennst, der ein paar Dinge anders sieht. Aber ich glaube, man kann über alles reden und wenn man das gut macht, kann man vielleicht sogar Leute davon begeistern, dass dann aus Zweiflern vielleicht Unterstützer werden.
Ganz genau.
War das schon ein Schlusswort?
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, oder hast du noch was in deinen Notizen?
Ja, Flo, wir haben noch ein bisschen was, und zwar in unserem neuen, auf unserem neuen Mischpult haben wir so bunte Knöpfe und einer davon heißt
Fail der Woche.
Es ist jetzt sehr gemein, aber du wolltest noch was erzählen, was irgendwie auch zum Thema körperliche Fitness, mentale Stärke passt.
Ja, ich habe da eh schon auch einen Instagram-Post dazu gemacht. Wir haben ja schon einmal über eine Hyrox-Teilnahme von mir gesprochen und das ist ja ganz gut gelaufen und es war ganz lustig, alles drumherum. Und jetzt vor kurzem habe ich wieder mit der Sabine an einem Hyrox teilgenommen und wir haben ein ganz klares Ziel gehabt. Wir wollten uns verbessern, wir wollten schneller sein als das letzte Mal und ja, das ist nicht ganz so gelaufen.
Du hast die mentale Stärke nicht gehabt, du hast die Fitness nicht gehabt, du hast einen schlechten Tag gehabt. Was ist nicht so gelaufen an dem Tag?
Alles drei. Also mit mangelnder mentalen Stärke würde ich sagen, also ich war einfach ein bisschen überheblich. Nachdem das erste Mal das so gut gelaufen ist, habe ich einfach gedacht, das wird wieder so laufen. Habe aber ausgeblendet, dass wir halt fürs erste Mal richtig trainiert haben. Also monatelang spezielle Hyrox-Workouts gemacht, ein paar Mal laufen gegangen, auch das Schlittenschieben, das Schlittenziehen, das sind jetzt keine alltäglichen Bewegungen, die man einfach so drauf hat, sondern das haben wir auch speziell geübt. Und nachdem das so gut gelaufen ist und ich war halt auch mitten im Radltraining drinnen und habe gedacht, ich habe eine gute Grundfitness, ich habe eine gute Grundausdauer, das wird schon gehen, war meine Herangehensweise. Und so ist es einfach nicht. Also jeder Sport erfordert seine spezielle Vorbereitung und sein spezielles Training. Man kann nicht einfach sagen, ja, okay, ich habe eine gute Grundausdauer, ich habe eine gute Grundfitness und ich stelle mich dann dort einfach an den Start und mache das. Und ich bin lang nicht gelaufen, bin 3 Monate davor das letzte Mal gelaufen und 3 Tage, also bin in den letzten 3 Monaten 2-mal gelaufen, einmal 3 Monate vor dem Wettkampf und einmal 3 Tage vor dem Wettkampf. Und ich bin sowieso gerade beim Laufen, wenn ich es lange nicht gemacht habe, muss ich erst immer ein bisschen reinkommen, ein paar Wochen locker laufen, sehr anfällig für Krämpfe. Das ist einfach so, weil Laufen doch eine ganz andere Bewegung und eine andere Belastung ist als Radlfahren. Und ja, dann war am Wettkampftag die Vorbereitung auch nicht perfekt. Ich habe zu wenig gegessen, zu wenig getrunken. Und ja, und dann hat das Drama seinen Lauf genommen und ungefähr nach der Hälfte habe ich so starke Krämpfe gehabt in den Oberschenkeln, dass ich nichts mehr machen konnte. Ich habe nur mehr, bin nur mehr herumgehumpelt, habe keine einzige der Übungen mehr selber gemacht. Das hat die Sabine wirklich, es war ein Teamwettkampf und beim Teamwettkampf ist es so, dass in einem Mixteam sind die Männergewichte einfach und die Sabine hat einfach alleine alle Übungen gemacht mit dem Männergewicht und ich habe nichts dazu beigetragen und wir haben für die 10 Kilometer Runden, also für die 1 Kilometer Laufrunden über 10 Minuten braucht, weil ich einfach nur mehr dahin gehumpelt bin und ja, also das war halt auch schlechte körperliche Voraussetzungen, schlechte mentale Voraussetzungen, weil er einfach überheblich war und dann ist es halt einfach nur so viel härter, wenn man in einem Team ist und man dann irgendwie so das Team auch hängen lässt und dann derjenige ist, der das ganze Team runterzieht und dafür verantwortlich ist, dass die viele Arbeit, die dann auch die Sabine reingesteckt hat, eigentlich umsonst war, weil ich meinen Teil einfach nicht gemacht habe. Das war wirklich große Enttäuschung, aber auch für mich eine Lehre und vielleicht auch ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit. Ja, ich war echt danach auch körperlich und auch mental am Ende.
Zur rechten Zeit, ein Wink mit dem Zaunpfahl, hast du es, ihr macht es demnächst wieder oder ist jetzt immer Zeit genug?
Nach dem TCR werden wir wieder eins machen und dann wieder mit richtiger Vorbereitung, mit gescheiter Vorbereitung. Aber auch einfach jetzt kurz vor dem TCR einfach nochmal, auch wenn ich schon viel Ultrarennen gefahren bin, auch wenn ich schon ein bisschen Erfahrung habe, auch wenn ich sehr zuversichtlich bin, dort entsprechende Leistung abliefern zu können, einfach diese Sicherheiten, diese Gewissheiten hinterfragen und nochmal zurück und schauen, kann ich das wirklich? Sollte ich das nicht nochmal schauen? Sollte ich nicht nochmal das Schaltauge ausbauen und einbauen und schauen, ob das Radl nachher noch läuft? Sollte man nicht vielleicht doch nochmal an Tubeless-Reifen flicken, einfach nur, um zu schauen, ob ich es eh noch kann? Einfach nochmal diese ganzen Gewissheiten hinterfragen und nochmal schauen, ob ich wirklich alles so gut vorbereitet bin, wie ich glaube.
Ich glaube, das kann man nicht oft genug machen. Auch wenn es ein paar Mal schon gut gelaufen ist, darf man nicht glauben, es wird ab sofort selbstverständlich immer gut laufen, weil das passiert nicht. Wie ich bei meinem zweiten Ram-Ausscheiden noch einigen Erfolgen in Serie auch gemerkt habe.
Genau, deswegen war es eine gute Erfahrung für mich. Schmerzhaft, im wahrsten Sinne des Wortes. Psychisch und psychisch, aber ja, ich hoffe, ich habe die richtigen Lehren daraus gezogen.
Und jetzt als schönen Abschluss haben wir noch ein E-Mail vom Simon und zwar
der andere Blaue, da oben, der noch.
Ach, der. Das ist Frage an den Profi.
Okay.
Feedback der Woche.
Okay.
Und zwar
Feedback der Woche.
Ich wollte mich ganz extrem herzlich bei euch bedanken. So ein geiler Podcast. Ich habe inzwischen alle Folgen gehört, das meiste auch zweimal. So viel Wissen, dass man sonst nirgends bekommt. Insights hinter die Kulissen, lustige Anekdoten, gute Laune und vor allem ein riesiger Motivationsschub. Ich habe maßgeblich auch wegen euch so krass Feuer gefangen für die Ultradistanz. Ich habe so Bock, dass meine Radsportsjungs meinen, ja, du gehst aber jetzt all in, oder? Und dann schickt uns der Simon eine Liste, was er alles praktisch in Gang gesetzt hat. Er hat eine Wattkurbel gekauft, einen Rollentrainer besorgt. Er hat Sorry Flo, schreibt er, auf beide Rennräder Aerobars montiert. Arbeitet jetzt mit einem Trainer zusammen, hat schon Leistungstests gemacht, macht strukturiertes Training, ist zu Rennen angemeldet, zum Race Around Paris im April, das kenne ich noch gar nicht, klingt aber super, und zum Race Across Austria in beiden Varianten. Und ja, herzlichen Dank und es fühlt sich gut an, wenn er auf seine Ziele hinarbeitet, schreibt uns der Simon aus Frankfurt und da wünscht man natürlich alles Gute und sagt Danke.
Ja, das freut uns immer, wenn wir Leute aufs Rad bringen. Sehr cool, sehr ambitioniert, taugt mir. Und ja, also die zwei Race Cross Austria sind sehr gut organisierte, sehr coole Rennen, kann man nur empfehlen.
Und jetzt machen wir wirklich Schluss. Wir haben einiges vor und mir fällt kein besserer Schluss ein. Bleibt stark, bleibt mental stark und trainiert ordentlich.
Es ist auch schon lang und schon spät. Ja, wir hören uns nächste Woche.
Podcast-Werkstatt.